Einen wunderschönen Sonntag. So, ich muss die Brillen ablegen, sonst kann ich nicht lesen. Meine Gleitsichtbrillen habe ich verloren. Das heißt, wenn ich ab und zu die Augen zusammenzwicke, dann schaue ich nicht streng, sondern das liegt an meiner Sehunschärfe euch gegenüber. Gell? Ja, wir befinden uns im 1. Samuel Kapitel 3 und bevor wir loslegen und in das Kapitel einsteigen, vielleicht die Vorgeschichte. Was bisher geschah oder was bis zum Einstieg in dieses Kapitel geschieht. Nun, es passiert ganz zu Beginn bei einer Wallfahrt eine junge Frau, die unbedingt gerne Kinder möchte und gar keine bekommen kann, ist völlig verzweifelt und vertraut sich Gott an und bittet und betet vor Gott, er möge ihr doch Kinder schenken. Und das tut er auch und die Frau ist überglücklich und sie erinnert sich, von wem sie diesen Sohn geschenkt bekommen hat. Natürlich gibt es auch einen natürlichen Vater, aber sie sagt, Gott hat mir da geholfen. Und Daniel hat es letztens gesagt, sozusagen zurück wieder an den Geber. Sie hat sich vorgenommen, ihren jungen Buben Gott zur Verfügung zu stellen für den Dienst an Gott. Und als er entwöhnt ist, bringt sie ihn zurück zum Tempel, heißt es aber manchmal in den Übersetzungen, aber damals war es noch das Zelt der Begegnung. Es gab noch kein gemauertes Haus, sondern immer noch dieses Zelt, das von der Wüstenwanderung herumgetragen wurde. Aber trotzdem hatte es dieselbe Funktion wie der Tempel. Und dort ist der Priester Eli, das ist sozusagen damals der höchste aller Priester, und dort bringt sie ihn hin, damit er vor Gott den Dienst tut und dass Eli ihn unter seine Fittiche nimmt. Und dann wird weiter berichtet, dass die Söhne von Eli nicht so ganz dem Eli nachgeraten sind, sondern ganz im Gegenteil. Sie haben eigentlich die Stellung, die Eli hatte, missbraucht. Sie haben sich Opferfleisch genommen, das eigentlich für den Tempel gedacht war. Sie haben sie ziemlich aufgeführt und haben sozusagen da die Stellung ausgenutzt und Gott verhöhnt und eigentlich den Gottesdienst verhöhnt. Und Gott hat auch gesagt, so wird es nicht weitergehen. Das kommt auch noch in Kapitel 2 vor. Und er hat gesagt, lieber Eli, du hast da nichts dagegen übernommen, dich und deine Söhne werde ich zur Verantwortung ziehen. Das lässt ihm auch noch ausrichten. Und was auch sehr schön ist, wie geht es mit der Mama weiter von Samuel? Die Mama hat noch mehrere Söhne bekommen. Das heißt, sie hatte auch zu Hause dann Kindersegen und hat sich sicher über die anderen genauso gefreut. Aber bei uns geht es jetzt um den Samuel, wie es mit dem weitergeht. Das heißt, dem Eli, die Söhne von Eli sind jetzt nicht unbedingt dazu geeignet gewesen, dass sie das Amt von Eli übernehmen. Der Eli war schon alt, ewig, hätte es auch nicht mehr weiter tun können. Und so lesen wir, was weiter passiert mit diesem Samuel. In Kapitel 3 heißt es dazu, und der Junge, und zwar nicht der junge Samuel, sondern Junge, großgeschrieben in Form von Bub. Das heißt, das war eigentlich nur kein gestandener, erwachsener Mann, sondern eigentlich nur so ein Bürscherl. Er wird schon gewusst haben, wo es lang geht, ist klar. Wir wissen nicht, wie alt er wirklich ist, das steht da nicht drinnen, aber er war noch kein gestandener, erwachsener Mann. Also, der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli. Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen, ein Gesicht war nicht häufig. Das heißt, es gab wenig Visionen und Gott hat sich kaum zu Wort gemeldet, so wie wir es vielleicht vorher schon gekannt haben. Und es geschah in jener Zeit, dass Eli an seinem Ort lag, seine Augen hatten angefangen schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel lag im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Da rief der Herr den Samuel Und er antwortete, hier bin ich. Und er lief zu Eli, der Samuel lief zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Ja, was passiert also? In dieser, nur dass man es versteht, in diesem Tempel gab es den Leuchter mit den sieben Armen und da war immer mit Öl gefüllt und die haben gebrannt während des Tempeldienstes und die Lade, da waren die 10 Gebote Mose drinnen, das war das Allerheiligste eigentlich und dort hat er also, er hat im Tempel geschlafen, gewohnt, gearbeitet, dieser Samuel und plötzlich geht die Stimme Gottes an diesen Samuel und er hört irgendwas und denkt sich, wow, der Eli hat mich gerufen und rennt hin zum Eli und sagt, ja, bin eh schon da. Und der Eli sagte, ich habe nicht gerufen, leg dich wieder schlafen. Und der Samuel ging hin und legte sich schlafen und der Herr rief noch einmal, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Und der Samuel sagt wieder, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, leg dich wieder hin. Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbar geworden. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Und Eli sagte zu Samuel, geh hin, leg dich schlafen. Und so soll es sein, wenn er dich ruft, antworte, das schafft ihm der Eli an, dann antworte, rede Herr, dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. So, jetzt war es einmal klar, der Eli war es nicht, eindeutig, der Eli hat gesagt, bitte, du hörst Gottes Stimme und du brauchst nicht mehr zu mir kommen. Und der Herr kam und trat heran und rief, wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortet, rede, dein Knecht hört. Da sprach der Herr zu Samuel, siehe, ich will etwas tun in Israel, dass jedem, der es hört, beide Ohren gellen sollen. An jenem Tag werde ich über Eli alles kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Das ist dieser Fluch, wo Gott gesagt hat, so wird es nicht weitergehen. Denn ich habe ihm mitgeteilt, dass ich sein Haus für ewig richten will, um der Schuld willen, die er hat, denn er hat erkannt, dass seine Söhne sich den Fluch zuzogen, aber er hat ihnen nicht gewehrt. Und darum habe ich dem Haus Elis geschworen, wenn jemals die Schuld des Hauses Eli gesühnt werden soll durch Schlachtopfer oder durch Speisopfer, ewig. Und Samuel legte sich bis zum Morgen wieder hin, und dann machte er die Tür des Hauses des Herrn auf und Samuel fürchtete sich. Klar, wenn du sowas hörst, bist du nicht unbedingt gut drauf. Gell? Also das ist keine schöne Nachricht. Da rief Eli Samuel und sagte, Samuel, mein Sohn. Und er antwortete, hier bin ich. Und der Eli fragt, was ist das für ein Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige ja nichts. So tue dir Gott und so füge er hinzu, wenn du mir etwas verschweigst von allen Worten, die er dir gesagt hat. Ja, nicht gerade witzig, ne? Da ist der Eli der oberste Priester und da steht der junge Bub und sie haben fest Gas gegeben, gell? Eine schwierige Aufgabe. Schluckt einmal der liebe Samuel. Aber, dann steht weiter, da teilte ihm Samuel all die Worte mit und verschwieg ihm nichts. Und Eli sagte, er ist der Herr, er tue, was in seinen Augen gut ist. Und Samuel wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von all seinen Wörtern auf die Erde fallen. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba, erkannte, dass Samuel zum Propheten des Herrn bestellt worden war. Und der Herr fuhr fort, in Silo zu erscheinen. Dort ist das Zelt der Begegnung gestanden. Denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Und das Wort Samuels erging an ganz Israel. Soweit unsere Geschichte. Eine lange, aber spannende Geschichte. Ja. Wir hören also von einem jungen Mann, der von Gott berufen wird, der die Stimme Gottes hört, der direkt von Gott angesprochen wird. Eine beeindruckende Schilderung, vor allem deswegen beeindruckend, weil wir es heute vielleicht nicht mehr so kennen oder das nicht unsere Erfahrung ist, die wir teilen können. Aber wir haben viele andere Beispiele davon in der Bibel, egal Mose vor dem brennenden Dornbusch oder Jesaja, der direkt angesprochen wird, Jeremia, Paulus etc. Paulus wird vom sozusagen niedergeworfen, geblendet von Jesus, bevor er in den Dienst gerufen wird. Es gibt also ganz, ganz viele Beispiele und ja, in dem Fall denkt man sich, klar, der ist direkt angesprochen worden von Gott, keine Frage. Aber wie geht es uns heute? Wie hören wir heute unsere Berufung? Gibt es überhaupt noch sowas wie damals? Wie kann man Berufung überhaupt verstehen? Wie funktioniert sie heute? Und das möchte ich mir ein bisschen näher anschauen mit euch. Berufung in den Dienst, eine Aufgabe erfüllen für die Gemeinde, für Gott. Ja, weil ich stehe zum Beispiel auch hier, predige, lehre und dann etwas später bei der Gemeindeversammlung, ja, als Gemeindeleiter. Und ich glaube, dass man solche Dinge auch ohne Berufung gar nicht ausüben sollte oder darf. Es ist nicht einfach was, was man sich nimmt, weil es einen Spaß macht oder weil einem vorkommt, das will ich gerade einmal. Und trotzdem habe ich kein Erlebnis gehabt wie dieser Samuel. Da kam keine Stimme, die mich direkt geweckt hat, dreimal in der Nacht. Und ich habe auch nie einen brennenden Dornbusch gesehen, wo dann Gottes Stimme gesagt hat, zieh sofort deine Latschen aus, knie die da nieder, das ist heiliger Boden, da bin ich. Sei gefälligst ein bisschen demütig. Habe ich nicht erlebt. Ich wurde auch nie zu Boden geworfen und geblendet wie ein Paulus. Und dennoch denke ich, gibt es eine Berufung und sollte man, ja, ist diese Berufung auch notwendig für gewisse Dienste. Aber wir werden das jetzt ein bisschen genauer anschauen und werden uns da ein bisschen Gedanken machen, weil ich denke mal, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil es ist schon wichtig. Woher sollt ihr euch sicher sein, dass ihr vielleicht berufen seid zu einem Dienst, zu einem Amt? Und es ist schon wichtig, dass wir da Sicherheit haben. Oder dann bei der Gemeindeversammlung reden wir über die Erweiterung des Ältestenrates. Woher kann die Gemeinde sicher sein, dass wir wirklich auch einer Berufung folgen oder dass der Stefan vielleicht einer Berufung folgt? Ich weiß nicht, ob du, weil Stimmen Gottes gehen bis heute auch, aber hast du es erlebt wie den Samuel? Nein, auch nicht, gell? Und darum denke ich mir, ist es schon wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie Gott Leute ruft. Nun, ich denke, ganz wichtig ist einmal auch zu unterscheiden, und das wird heute auch oft verwechselt, vor allem wenn ich mit Jüngeren rede, Bereitschaft und Berufung. Es sind zwei Dinge, die man unterscheiden muss. Die Bereitschaft ist was anderes als die Berufung. Schauen wir uns das bei Mose an. Mose hatte zunächst eine enorme Bereitschaft, seinem Volk zu helfen. Er hat extra einen Sklaventreiber da getötet eigentlich. Damit, weil er das unerträglich fand, wie das Volk behandelt wird. Er musste daraufhin flüchten, ist etliche Jahre in der Wüste gewesen, aber wie Gott ihn berufen hat, war er nicht mehr bereit. Da hat er sich ziert, da wollte er nicht. Die Berufung war eindeutig. So eindeutiger geht's gar nicht mehr. Er ist klar gewesen, Gott redet mit ihm. Für ihn war das nicht eine Frage wie für einen Samuel. Für ihn war glasklar, hier spricht Gott. Und Gott hat gesagt, mach das. Und Mose hat gesagt, nein, will ich nicht. Das kommt mir jetzt aber schon ungelegen. Samuel zum Beispiel Er hat brav gedient und treu gedient und hat seine Sachen gemacht und er war sicher, hat ein Verständnis gehabt von Gott. Aber wir lesen nicht, dass er Gott gebeten hat, mach mich zum Propheten. Er hat so brav dahin gedient, war treu in seinem Dienst und Gott beruft ihn, ohne dass jetzt eine besondere Bereitschaft da war, vielleicht Prophet zu werden, aber er tut's. Vielleicht hat er gar nicht den inneren Antrieb gehabt, aber er tut's. Er sagt einfach, ja, mach ich. Kein Problem. Ein ganz krasses Beispiel für mich, Jona, der Gott sogar widerspricht. Gott sagt, geh nach Ninive und verkündet es. Und Jona sagt, sicher nicht. Und er fährt in die ganz andere Richtung. Und Gott sagt, aber sicher schon. Das heißt, Berufung und Bereitschaft sind zwei Dinge. Und wir können heute bereit sein und nicht berufen sein. Und mir ging es auch so, wie ich junger Christ war, habe ich mich hingezogen gefühlt zu Gott. Und ich habe gebrannt dafür. Es ist mir heute auch noch wichtig, das möchte ich schon sagen. Aber es war eine neue Erfahrung, wie frisch verliebt sein. Und ich habe gebrannt für Gott. Und ich habe mir gedacht, jetzt muss ich der Welt ein Loch schlagen. Ich war zu allem bereit. Und Gott hat aber gesagt, mein lieber Freund, du bist für alles bereit, das ist sehr schön, aber berufen bist du noch nicht. Und ich hatte einige Jahre Wartezeit, sogar ganz extreme Wartezeit, weil wir übersiedelt sind aus privaten und beruflichen Gründen. Der Anschluss an die Gemeinde nicht so funktioniert hat. Ich bin da draußen gesessen im Machfeld für einige Jahre und habe sehr darunter gelitten, dass ich eigentlich kaum Gemeindeanschluss habe und dort sitze und warte. Ich habe deswegen nicht an Gott gezweifelt, aber es war keine schöne Sache. Und erst viele Jahre später, eigentlich in einer Situation, wo das für mich so ein bisschen abgehakt war und wo ich gesagt habe, ja, passt, kam dann die Berufung auch ins Ältestenamt in Kagran. Und ich denke mir, dass das ganz, ganz wichtig ist, diese beiden Dinge zu unterscheiden. Und eines ist klar, wir haben da jetzt so einen ersten Stein für eine Säule, die wir bauen werden. Bereitschaft ist was ganz, ganz Wichtiges. Sie trägt natürlich den Dienst. Und auch wenn Gott ein bisschen nachhelfen muss, diese Bereitschaft ist ein ganz wichtiges Fundament für den Dienst, für die Berufung grundsätzlich. Und ich möchte euch bitten, innerlich bereit zu werden, auf Gott zu horchen und wenn es soweit ist, auch entsprechend zu handeln. Das ist eine wichtige Sache. Macht euch bereit, so wie der Jesus sagt, diese Jungfrau mit den Öllampen, verschlaft es nicht, seid einfach bereit. Irgendwann kommt der Ruf und es ist gut, wenn wir uns alle damit auseinandersetzen. Gut, das einmal zu Bereitschaft und Berufung. Der Unterschied. Und jetzt schauen wir uns an, wie Berufung passieren kann. Darf ich fragen, Fritz, ich nehme an, du hast heute wieder aufgesperrt oder war es wer anderer? Der Fritz hat in bewährter Weise den Raum aufgesperrt. Eigentlich ein Dienst, ist der sehr schwierig? Geht eigentlich relativ einfach. Darf ich fragen, wer die Sesseln aufgestellt hat? Also, wer? Der Werner und der Fritz haben Sesseln aufgestellt. War das sehr, sehr kompliziert?
Schon.
Schon? Ja, nein, also ich glaube nicht. Gell? Und dann gibt es Blumen und dann gibt es andere Dienste. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sind ganz wichtige Dienste, aber niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, wenn ich jetzt wen anfrage und sage, geh, sei so gut, hilf mir Sesseln aufspielen, sperr mir auf, stell mir die Möbel um. Keiner würde auf die Idee kommen und zu sagen, ich brauche eine besondere Berufung von Gott, ich möchte zuerst die Stimme hören oder einen brennenden Dornbusch sehen. Keiner würde auf die Idee kommen, aber es ist trotzdem ein Dienst, den er tut für die Gemeinde. Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir Gottesdienst feiern, ohne dass da aufgesperrt ist. Wir stehen alle vor der Tür, ohne dass die Sesseln gestellt sind, ohne dass wieder weggeräumt sind. Es sind so viele Dienste, wo ich sage, die gehen einfach und auch da, wie soll ich sagen, der Ruf kommt aus der Notwendigkeit heraus. Es gibt es einfach zu tun, er geht einfach aus der Notwendigkeit heraus, es sind keine besonders komplizierten Dinge, man ist leicht eingearbeitet, außer es hat jemand irgendwie wirklich ein spezielles Rückenleiden oder ist krank, dass er den Sessel nicht heben kann, aber im Grunde ist es nichts, wo ich sage, da brauche ich wochenlang, um eingeschult zu werden. Und da ist einfach die Berufung, die Notwendigkeit, die gesehen und erkannt wird. Und gerade am Beispiel von Fritz Simmers, die mit enormer Treue über Jahre hinweg gemacht wird. Das ist unglaublich wertvoll im Dienst. Diese Treue ist notwendig. Und ich denke mir, das ist auch das, was der Samuel gemacht hat. Der hat einfach seinen Tempeldienst gemacht, wie sie ihm angeschafft worden ist und war treu in dem, was er getan hat. Und hat das einfach ordentlich gemacht. Und das ist unglaublich wertvoll. Diese Treue ist eine ganz wichtige auch Bestandteil unserer Säule im Dienst. Aber wir brauchen dafür keine Berufung. Die Notwendigkeit ist Berufung genug und dass wir die Aufgabe sehen, denke ich mal. Aber dann gibt es natürlich Dinge, wo ich sage, die sind nicht mehr so einfach, da brauche ich auch Treue, da brauche ich auch ein Herz für die Gemeinde und ich brauche auch sozusagen eine Liebe zu Gott, dass ich das für die Gemeinde tue und so weiter. Aber ich brauche zusätzlich Fähigkeiten. Lieber Paul, was hältst du davon, wenn wir zwei einmal tauschen? Ich spüre dich gern. Ja. Ihr seht schon, es gibt Dinge, die sind nicht mehr so einfach. Der Paul macht es mit einer großen Treue. Ich darf es verraten, wir haben letztens ein bisschen geplaudert und er hat gesagt, er macht es gern, es ist keine Frage für ihn. Das Einzige, was ein Hirn da ein bisschen wurmt, er darf auch gern da drinnen sitzen und mitsingen. Er verzichtet drauf. Er ist treu in seinem Dienst und er braucht eine gewisse Befähigung. Das, was der Paul kann nicht jeder. Egal, ob Gitarre spielen oder ob jetzt Laptop. Viele sind zwar mit dem Laptop vertraut, aber ganz so einfach ist es nicht mehr. Das heißt, ich brauche dann manchmal auch Befähigung dazu. Da genützt es nicht, wenn ich sage, ja, ich darf so gern Geige spielen, ich glaube, da hätte sie keine Freude damit, keiner hätte Freude damit, funktioniert nicht. Das heißt, aber auch da brauche ich jetzt nichts, wo ich sage, ich muss jetzt auf irgendein Wunder warten, sondern es ergibt sich ebenfalls aus der Notwendigkeit und aus der Befähigung, die ich mitbringe. Ist aber auch ein ganz wichtiger Dienst und ich kann, wenn ich sage, mein Herz schlägt dafür und ich bin bereit und ich bin treu und möchte das zuverlässig machen, dann kann ich solche Dienste auch machen. Und es ist wohlgefällig vor dem Herrn und es ist notwendig und wichtig, dass es Leute gibt, die diesen Dienst machen. Also, die Befähigung ist ein weiterer Stein auf unserem Säulchen. Und dann gibt es schon etwas, wo ich sage, da kommt zum ersten Mal das, was man die klassische Berufung nennt, zum Einsatz. Und ich denke, es sind Dienste, die auch eine gewisse Verantwortung voraussetzen. Und ich rede hier in erster Linie von Verantwortung, und zwar von einer direkten Verantwortung den Menschen gegenüber und der Gemeinde gegenüber. Da denke ich mir, das ist eine heikle Sache. Und da ist es wirklich, dass ich sage, okay, da muss es auch eine Berufung, eine deutliche Berufung von außen geben. Und ich rede nicht von der indirekten Verantwortung, die wir haben, denn wir haben als Geschwister, als hier in der Gemeinde Versammelte auch eine Verantwortung jedem gegenüber. Es ist nicht wurscht, wie was ich mit Leo rede oder wie ich mit der Hanna umgehe. Das ist nicht egal. Und es ist nicht egal, wie ihr mit einzelnen Gemeindemitgliedern umgeht. Das heißt nicht, dass immer alles richtig läuft und es heißt nicht, dass immer alles eitel Wonne ist. Das erleben wir auch dieser Tage ganz deutlich, dass es eine schwierige Aufgabe ist. Und dass wir manchmal auch dran scheitern und uns manchmal selber bei den Ohren nehmen müssen. Aber diese Verantwortung hat jede und jeder. Aber es gibt auch eine direkte Verantwortung, die sozusagen das Kollektiv betrifft, die die Ordnung und die Leitung betrifft der Gemeinde. Es sind Seelsorgegeschichten. Da brauche ich einfach ein Gefühl, eine Empathie für die Leute. Ich brauche Vertraulichkeit. Das ist ganz wichtig. Seelsorge ist nicht was, wo ich einfach irgendwas ausplaudert. Und wo er am nächsten Tag bei der Feuerwehr die anschlägt, was man der erzählt hat. Es geht nicht. Und das sind schon Dinge oder Lehre. Lehre geht ja auch in die Ethik hinein. Und das sind Dinge, wo ich sage, da habe ich eine direkte Verantwortung dem Kollektiv, der Gemeinschaft gegenüber und den Menschen in der Gemeinschaft gegenüber. Und da muss ich ehrlich sagen, ist es einfach gut, wenn es eine Berufung von außen gibt. Das muss trotzdem nicht, und ich zitiere das Beispiel, wieder der brennende Dornbusch sein oder nicht zu Boden gestürzt werden und geblendet werden wie beim Paulus. Das kann auch eine Berufung sein durch andere Leiter, durch Autoritäten, die eingesetzt worden sind, durch die Gemeinde, durch die Versammlung. Und auch solche Beispiele haben wir. Denn Paulus wurde zwar durch ein Wunder zum Missionar, aber der Timotheus, der Titus, der Stephanus, die wurden von der Gemeinde eingesetzt oder von anderen Gemeindeleitern. Aber sie haben es auch nicht selber genommen. Und ihr Herz war bei der Sache. Das heißt, das ist schon wichtig. Das heißt, ich brauche Bereitschaft, Treue, Befähigung, aber ich brauche in dem Fall auch bei der Verantwortung diese Berufung durch die Gemeinde, durch andere Autoritäten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich denke mal, das ist, weil Autorität auch falsch gebraucht und missbraucht werden kann. Es muss das Vertrauen da sein der gesamten Gemeinde gegenüber, von der gesamten Gemeinde. Und nicht zuletzt, und das ist ganz, ganz wichtig, und jetzt kommen wir zu den berühmten Beispielen aus der Bibel, die ich vorher genannt habe. Es gibt auch direkte Berufung vor Gott, aber schauen wir uns bitte mal an, was die für Aufgaben haben. Das sind Leute, die in den Dienst gerufen werden und enorme Verantwortung haben. Die stehen nicht nur vor einer Gemeinde, sondern die reden zum gesamten Volk. Die salben Könige, die treten gegen das Establishment auf. Die haben eine große gesellschaftliche Rolle. Die bringen schlechte Nachrichten. Das sind Leute, die sozusagen eine große Aufgabe haben. Und, das ist ganz, ganz wichtig, diese Dienste gehen dem Eingreifen Gottes voraus. Sie kündigen immer ein großes Eingreifen Gottes an, beziehungsweise begleiten dieses Eingreifen. Das heißt, wir haben es ja nicht mit dem normalen Gemeindedienst zu tun. Mose wird berufen, weil da was Großes passiert, das ganze Volk wird rausgenommen aus Ägypten. Der muss mit denen marschieren ins gelobte Land. Und Gott greift ein mit Plagen in Ägypten, er führt sie in Form der Rauchsäule, der Feuersäule in der Nacht, er ist mit ihnen unterwegs, er gibt ihnen eine neue Ordnung, ein neues Gesetz. Das ist ein enormes Eingreifen. Da geht es nicht nur darum. Und zum Beispiel, wie Mose dann sagt, das wird mir zu viel, ich kann nicht überall Richter sein, setzt Mose die Richter ein und beruft sie. Beziehungsweise sie werden von den Stämmen und von den Sippen geschickt. Also auch da ist nicht so, dass Gott direkt diese Leiter und zusätzlichen Richter beruft. Er beruft den Mose. Und Mose kündigt was Großes an. Jesaja ebenfalls. Johannes der Täufer. Paulus wird vom Gegner zum glühenden Verfechter und erobert quasi das Abendland. Eine Riesensache. Das ist nicht irgendwas, wo man sagt, da geht es um eine Gemeindeleitung. Da passiert wirklich etwas, da greift Gott ein, da passiert Großes. Und deshalb dürfen wir auch erwarten, dass im weiteren Buch von Samuel noch Großes passieren wird. Davon könnt ihr jetzt schon ausgehen, denn viele kennen ja das Buch, aber da passiert noch Großes, Einschneidendes, eine wirkliche Veränderung für das Volk Israel. ein Wandel, ein Paradigmenwechsel. Da wird vieles ganz anders. Und da beruft Gott direkt, da hört man seine Stimme. Das sind ganz andere Dienste. Das heißt nicht, dass ich getrennt von Gott all diese Dienste, die ich vorgesagt habe, machen darf. Ja? Das sind Gottes Vorboten. Das sind die, die so berufen werden wie der Samuel. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass ich das losgelöst von Gott machen kann. Ich habe bewusst da nichts auf die Säule draufgesetzt, sondern all diese Dienste sind ein Wegweiser für Gott und sollen letztendlich zu Gott führen. Und ich kann sie nicht losgelöst von meinem Verständnis von Gott ordentlich machen und ich sollte es nicht tun. Aber um ganz dort oben zu sein, brauche ich trotzdem all die Dinge drunter. Ich brauche Bereitschaft, ich brauche Treue, ich muss Verantwortung, ich brauche Befähigung, ich muss Verantwortung, verantwortlich handeln und in diesem speziellen Fall brauche ich auch die Berufung Gottes. Und all das ist kein Selbstzweck. Ja, es ist wichtig, dass die Gemeinde funktioniert. Und wir sehen gerade dieser Tage, wie schwierig es ist, wenn etwas aus dem Lot gerät, wenn diese Dinge nicht mehr funktionieren. Und es ist nicht einfach und wir müssen uns unser bestes Bemühen darauf legen, dass solche Dinge wieder in Ordnung kommen, dass sie nicht wieder passieren. Und wir haben dazu auch den Beistand Gottes notwendig. Aber es geht nicht nur darum, die Gemeinde ist kein Selbstzweck. Es geht nicht nur darum, dass wir innerhalb der Gemeinde gut organisiert sind, sondern sie haben einen Zweck, dass sie auf wen hinweisen. Bevor wir uns das noch näher anschauen, möchte ich noch eines auch dazu sagen, zur Berufung, einfach aus meiner Erfahrung heraus. Egal, welchen Dienst wir antreten sollen, wo wir gefragt werden, nicht gefragt werden. Wir müssen keinen Dienst antreten. Und ich sage jetzt dazu, wenn wir sicher sind, dass es aus irgendwelchen Gründen im Moment nicht dran ist. Ich denke mal, es ist wirklich eine freie Entscheidung. Aber wir sollten wirklich sicher sein, jetzt passt es nicht, weil, aber es gibt ein zweites Nein. Nein, wir sollen niemals auf den idealen Zeitpunkt warten. Für Dienstantritt gibt es immer Hindernisse, Verbesserungen. Es gibt immer etwas, wo man denkt, das rennt noch nicht optimal. Es gibt immer eigene Unzulänglichkeiten, die im Weg stehen. Das betrifft mich genauso wie irgendwen anderen. Wenn wir auf den idealen Zeitpunkt warten, dann werden wir nie in den Dienst gehen. Dann wird es nie einen Dienst geben. Es geht nicht darum, dass ich jetzt da irgendwas den Leuten ein schlechtes Gewissen einreden möchte oder so. Es ist wirklich die Entscheidung. Es gibt Entscheidungen, wo man sagt, es gibt gute Gründe, einer Berufung nicht zu folgen oder es gibt gute Gründe, warum ich es jetzt nicht mache. Auch ich habe schon Dienste abgelehnt. Aber wartet bitte nicht auf den idealen Zeitpunkt. Den wird es nie geben. Es gibt immer Herausforderungen, gibt immer Sachen, wo ich gefordert bin, gibt immer Sachen, die nicht optimal laufen, gibt immer Sachen, die den Dienst überlagern. Und ein Nein zu einem Dienst sollte immer aus einer Sicherheit kommen, dass ich es nicht machen soll und nicht aus einer Unsicherheit, ob der Zeitpunkt gerade mal ideal ist. Das ist zumindest meine Einstellung, das ist mein ganz persönlicher Zugang. Und das wollte ich einfach auch noch dazu gesagt haben. Aber schauen wir uns jetzt noch einmal an, und das ist, denke ich mal, dann der Abschluss. Wichtig ist, dass all diese Dienste, wie gesagt, nicht in der Gemeinde bleiben, sondern dass sie nach außen hin wirksam werden. Es war ja auch beim Samuel so. Der Samuel ist nicht berufen worden, um jeden Tag den Leuchter im Tempel schön zu polieren Und er ist nicht dazu berufen worden, ja, die Schlachtopfer ganz richtig zu zerteilen, das wird er auch gemacht haben, ja. Oder die Gebete formal richtig zu sprechen. Samuel wurde dazu berufen, hinauszugehen und zu sagen, Leute, das ist dran. So ist Gott, so lässt er sich erkennen, so lässt er sich finden und Gott möchte gefunden und erkannt werden. Das war seine ureigenste Aufgabe. Das heißt, bei diesen Dingen geht es auch um eine Außenwirkung. Es geht nicht nur darum, dass eine Säule da steht und wie ein Wegweiser auf Gott zeigt. Wenn er nur für uns auf Gott zeigt, ist das auch wichtig, aber es ist trotzdem nicht genug. Es muss auch die Außenwirkung sein. Und letztendlich hängt das auch mit unserem Dienst zusammen, den wir als Gemeinde und als Einzelne haben. Auch dazu sind wir berufen, nach außen hin Wirkung zu zeigen. Wir hören oft genug, wir sind das Salz in der Suppe sozusagen. Wir sind das Licht der Welt. Es gibt einen klaren Missionsbefehl. Der ist ganz klar ausgesprochen. Dafür brauche ich keine Vision, liebe Leute. Dafür brauche ich keine Vision. Der ist ganz klar ausgesprochen und der steht in der Bibel, ist für jeden zu lesen. Und es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass das eine unserer Aufgaben ist. Da brauche ich auf nichts warten. Da brauche ich nicht warten, dass ich eine Erscheinung habe. Und das ist, denke ich mir, ganz, ganz wichtig. All diese Dienste, von denen wir reden, Lehre, Seelsorge, vielleicht auch Vision, vielleicht gibt es einmal jemanden, der sagt, ich habe diese Befähigung. Gott hat nicht aufgehört damit. Ob es Sesselstühlen ist, ob es Auf- und Zusperren ist, Musikdienst, Beamerdienst, egal was. Ganz, ganz wichtig, aber alles zusammen sollte irgendwann auch einmal sichtbar werden und draußen landen. Und das ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Ja, in diesem Sinne möchte ich einfach bitten, nachzudenken. In welchen Diensten stehen wir? Wo wurden wir berufen? Wo werden wir berufen? Wo wollen wir berufen werden? Und ja, wie schaut es aus mit Bereitschaft, mit Treue, mit Befähigung, mit Verantwortung, die wir übernehmen? Und ja, manchmal kommt auch das Rufen Gottes hinzu. Aber es ist keine unbedingte Voraussetzung für Dienste, die wir machen. Und oft genügt es, dass es uns ein Herzensanliegen ist oder wird, dass wir Gott ernst nehmen. Und bei manchen Diensten auch, dass wir außen von der Gemeinde, von anderen Autoritäten eingesetzt und berufen werden. Ja, vielleicht nur kurz beten. Herr, ich danke dir für all die Geschichten, die du uns geschenkt hast von deinem Tun und Wirken mit den Menschen. Und wir danken dir, dass du immer wieder eingreifst und auch Menschen zeigst, wo es lang geht. Wie beim Samuel hier. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auch bereit machst, auf dich zu hören, entweder durch die Bibel, entweder durch andere Menschen. Ja, manchmal sprichst du auch zu uns oder erscheinst uns auch, Herr. Wir danken dir dafür, dass du kein stummer Gott bist. Wir danken dir dafür, dass du Anteil an unserem Leben hast und Leben haben willst. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass wir unseren Berufungen im Einzelnen, aber auch als Gemeinde folgen. Amen.